Es ist mal wieder Donnerstagabend, das heißt, es ist auch wieder Zeit für den Medizintalk. Mein Name ist Christoph Grabner, freut mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Sagt Ihnen der Begriff Hernien etwas? Also ich muss ganz ehrlich zugeben, als ich diesen Begriff zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir gar nichts darunter vorstellen können. Ich habe erst mal ein bisschen googeln müssen. Heute geht's nämlich genau um diesen Begriff Hernien, das Thema des heutigen Medizintalks. Mein Gast ist der Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie in Trostberg, Dr. Joachim Däuble. Herr Dr. Däuble, ich habe schon angesprochen, ich habe mir unter Hernien überhaupt nichts vorstellen können. Erklären Sie doch mal, um was handelt es sich dabei genau?
Okay, eine Hernie ist ein Weichteilbruch, so nennen wir das, wo Gewebe hauptsächlich aus dem Innenraum des Bauches nach außen drückt. Unter Bruch verstehen wir ja immer gerne Knochenbruch, wo was ganz Solides ist. Hernien in der Viszeralchirurgie sind eben Weichteilbrüche, wo das Bindegewebe, Fasziengewebe schwach ist und dann eben durch den Druck beim Husten, Niesen, Lachen einfach eine Vorwölbung nach draußen stattfindet.
Wie entsteht sowas denn?
Meistens ist es eine Bindegewebsschwäche, also der Mensch ist ja aus vielen verschiedenen Materialien aufgebaut. Eins davon ist eben das Bindegewebe und damit werden bei uns die Faszien, die Weichteile so zusammengehalten und manche Brüche sind angeboren, manche Brüche erworben, manche Brüche entstehen nach einer Operation als sogenannte Narbenbrüche. Da gibt es also ganz unterschiedliche Ursachen für diese ganzen Brüche.
Eine Voraussetzung für die Entstehung einer Hernie ist eine Schwachstelle in der Wandung der Bauchhöhle. Was sind denn das für Ursachen für diese Schwachstelle? Sie haben schon gesagt, zum Teil angeboren. Wie muss man sich das vorstellen?
Also der Mensch hat einen gewissen Bauplan, ja, und jeder ist einigermaßen gleich gebaut. Und es gibt einen Hauptunterschied zwischen Männern und Frauen, also neben denen, die wir offensichtlicher wissen und kennen, ist es so, dass in der männlichen Leiste zum Beispiel etwas mehr Platz benötigt wird, weil die Blutgefäße und vor allen Dingen auch der Samenleiter durch den Leistenkanal nach außen zum Hoden gehen. Das heißt, dort kann es nicht so fest und eng sein. Im Vergleich dazu haben Frauen nur das sogenannte Mutterband, das Aufhängeapparat der Gebärmutter. Das ist eher ganz stabil, sodass bei den Frauen der innere Leistenring viel dichter sein kann als jetzt bei den Männern. Und das ist quasi bauplanbedingt eine Schwachstelle. Wir nennen das auch den Locus minoris resistentiae, also der Ort des geringsten Widerstandes. Und wenn man weiß, was man, wenn man Gewicht hebt zum Beispiel oder niest, lacht oder irgendwas Schweres wirklich anheben muss, da entsteht ein unheimlicher Druck im Bauchraum. Und dann gibt halt die Schwachstelle als erstes nach. Deshalb sind Leistenbrüche zum Beispiel auch bei Männern am häufigsten, was überhaupt in der Bundesrepublik operiert wird.
Es gibt ja unterschiedliche Brüche. Sie haben schon den ein oder anderen Bruch genannt. Der häufigste ist der Leistenbruch, habe ich zumindest gelesen. Ich hoffe, dass es auch so stimmt. Um was handelt es sich beim Leistenbruch konkret?
Also beim Leistenbruch ist es eben eine Weichteilvorwölbung im Bereich der Leisten. Ich habe gerade eben ja schon angesprochen, dass es einen Leistenkanal gibt, dass es einen inneren Leistenring, einen äußeren Leistenring gibt. Ein bisschen eine komplizierte Anatomie, weil dort die Muskeln so schräg übereinander laufen. Dazwischen kommt der Samenstrang jetzt bei den Männern also raus und läuft durch diesen Leistenkanal durch. Ein Leistenbruch bedeutet also nur die Beschreibung, dass eine Hernie im Bereich der Leiste vorliegt, dort wo der Leistenkanal ist. Und es ist immer eine Schwäche der Leistenkanalhinterwand.
Welche Brüche gibt es sonst noch?
Also Leistenbrüche haben wir schon angesprochen. Die Besonderheit bei den Frauen gibt es die sogenannte Schenkelhernie. Da ist der Bruch nicht entlang des Leistenkanales, sondern entlang der Blutgefäße zum Oberschenkel. Das ist eben bei Frauen häufiger, bei Männern etwas seltener. Dafür sind die Leistenbrüche eigentlich fast immer nur bei den Männern. Aber beides können auch beide Geschlechter natürlich haben. Dann haben wir Nabelbrüche, das kennt auch jeder, dass also am Nabel das nicht 100% dicht ist, eine leichte Vorwölbung rauskommt. Manchmal wird es halt auch ziemlich groß, zum Teil auch faustgroß, da wird es dann ganz offensichtlich. Und dann gibt es Narbenbrüche, wenn also Patienten operiert worden sind durch größere Bauchschnitte, heilt es nicht richtig zusammen und dann kommt es auch dort zu einer Vorwölbung, also zu einer Schwäche im Bereich der Bauchwand, das sind dann die sogenannten Narbenhernien. Dann haben wir noch Zwerchfellhernien, ganz spezielle, angeborene, dann dort, wo die Speiseröhre durch das Zwerchfell runter in den Magen geht, ist mal eine Schwachstelle. Das sind dann mehr so die inneren Hernien, die es da auch noch gibt.
Wir wollen uns jetzt erst einmal hauptsächlich auf den Leistenbruch, also auf die Leistenhernie konzentrieren. Es heißt ja immer so im Volksmund, da haben wir sich einen Bruch gehoben. Ist es dann tatsächlich so, wie sie vorhin auch schon gesagt hat, durch schweres Heben, dass da die Bauchwand oder die Schwachstelle so belastet wird, dass es dann zu einem Bruch kommen kann?
Also die Ursache ist nicht das schwere Heben, sondern die Ursache ist halt, dass dort immer eine vorbestimmte Schwachstelle ist. Und durch das schwere Heben wird es dann eben an der Stelle vielleicht etwas früher ausgelöst. Manche haben aber auch nie ein Problem. Die können Lasten heben ohne Ende, es passiert nichts. Und es gibt andere, die fast nie irgendwas Schweres heben, aber trotzdem einen Leistenbruch haben. Einfach aufgrund dieser Schwachstelle, die da immer da ist.
Welche Rolle spielt da denn das Alter?
Es gibt Angeborene, das heißt also, es kommen die ganz Kleinen auf die Welt, haben sogenannte angeborene Leistenbrüche. Das liegt daran, hauptsächlich Jungs, dass die Hoden in der Anlage erst im Bauchraum waren, im Laufe der Schwangerschaft dann erst durch den Leistenkanal in den Hodensack hinabwandern. Und dieser Weg verklebt normalerweise und bei manchen verklebt es halt nicht so richtig gut. Und dann haben eben auch Säuglinge schon kleine Leistenbrüche, da geht ein Dünndarm rein, dann schreien die Kleinen und man kommt relativ schnell drauf, wo das Problem ist. Das wird dann auch sehr häufig quasi im neugeborenen Stadium schon operiert, wenn es eben Einklemmungsgefahren gibt. Ansonsten ist so, dass im Lauf des Lebens Brüche entstehen können, auftreten können. Das geht im Prinzip von ganz klein bis ins hohe Alter. Da kann man jetzt nicht so fix festmachen, dass es immer was mit dem Alter zu tun hat.
Also es ist jetzt nicht so, dass beispielsweise, wenn man Eltern wird, dass die Leistengegend auch anfälliger wird für sowas?
Eigentlich nicht.
Stichwort Vorbeugung, kann man da etwas machen?
Also Vorbeugung, und das ist auch wiederum ein Volkswissen, im Grunde genommen ist es starkes Übergewicht, was natürlich alle Bauchdeckenschichten dünner werden lässt. Der Bauch wächst zwar, aber die Bauchwand selber wird, wie wenn man einen Luftballon aufbläst, eher dünner und damit natürlich auch weniger widerstandsfähig. Das wäre etwas, was man vorbeugend machen kann. Ich habe aber sehr viele auch ganz schlanke Patienten, die einfach ihre Leistenbrüche haben, einfach weil es bauplanbedingt dort eine Schwachstelle ist. Rauchen wird auch immer wieder angeführt und angeschuldigt. Da ist aber das Rauchen selber nicht das Problem, sondern unter Umständen der sogenannte Raucherhusten, dass also quasi immer durch die ganze Husterei morgens der Druck auf die Leiste dadurch erhöht wird.
Jetzt ist es so, gerade in meinem persönlichen Bekanntenkreis klagen viele Fußballer über Probleme mit der Leiste beziehungsweise auch über Leistenbrüche, sind auch schon behandelt worden. Ist es Zufall, dass gerade Fußballer oft mit diesem Problem zu kämpfen haben oder hat es schon was mit dem Sport zu tun?
Also es ist meines Erachtens eher Zufall, dass eben auch Fußballer Leistenbrüche und Leistenbeschwerden haben. Bei Sportlern gibt es eine Besonderheit, aber das ist hauptsächlich so im Profisportbereich, die sogenannte Sportlerleiste. Da ist die Belastung so groß durch den Sport, durch das intensive Training, dann englische Wochen und so weiter, dass quasi dort Reizzustände entstehen. Bei denen kann man fast keine Hernie feststellen, aber sie haben die Beschwerden wie eine Hernie. Und die müssen auch versorgt werden wie eine Hernie, damit sie dann auch weiter an ihrem Bundesliga-Spieltag und so weiter, wo sie überall drin sind, teilnehmen können. Insgesamt ist so, dass die sportliche Belastung das Positive überwiegt. Ja, also das gilt für alle Freizeitsportler und so weiter. Der Mensch muss sich bewegen und auch da gilt dann halt, die Schwachstelle gibt als erstes nach und dann können da Leistenbeschwerden oder auch Leistenbrüche mehr oder vielleicht auch ein bisschen früher in Erscheinung treten, dass man spürt, da stimmt was nicht, als bei jemandem, der keinen Sport treibt. Der Sport ist aber nicht die Ursache dafür, sondern die Ursache ist und bleibt die angeborene Schwachstelle, die wir da einfach haben.
Jetzt weiß vermutlich jeder, der schon mal einen Leistenbruch gehabt hat, dass so eine Hernie durchaus schmerzhaft sein kann, mal mehr, mal weniger. Wie gefährlich sind solche Hernien aber?
Erstaunlicherweise so, dass die kleinen Hernien manchmal mehr Schmerzen machen als die richtig großen. Das liegt daran, wenn eine kleine Hernie vorliegt, der Leistenbruch beginnt, langsam sich vorwirkt, dann sind die Nerven, die durch die Leistenregion ziehen, da ziehen drei Nerven, einfach, ich sage mal, etwas beleidigt, spüren, da stimmt was nicht und der Patient beklagt ziehende, zum Teil brennende Schmerzen und das führt ihn dann letztendlich zum Arzt und der findet am Anfang meistens eine relativ kleine Hernie. Dagegen sehen wir sehr häufig riesengroße Leistenbrüche, die schon Jahre bestehen. Die Nerven haben sich daran gewöhnt, sprich sie sind ein bisschen länger geworden, der Druck ist nicht mehr so groß und die haben keinerlei Beschwerden. Das ist ein großer Unterschied, kann man manchmal nicht so richtig nachvollziehen.
Trotzdem noch einmal auf die Gefahr einer Hernie. Ich habe gelesen, dass sowas durchaus im Extremfall auch lebensbedrohlich sein kann.
Das ist ganz genau richtig. Und zwar, wann kann es lebensbedrohlich werden, wenn so eine Hernie einklemmt? Einklemmt heißt, das, was von Bauchraum innenseits nach draußen gedrückt hat, kann man normalerweise durch leichten Druck wieder zurück in den Bauchraum schieben. Manchmal klemmt es ein, das heißt, dann kann man es nicht mehr zurückschieben und dann führt es dazu, dass ja diese Vorwölbungen sind gut durchblutet, manchmal ist es Dünndarm, der da durch so einen Bruch nach draußen geht und wenn das einklemmt, ist dann der Rückstrom des Blutes erstmal nicht mehr richtig möglich, das heißt, es wird weiterhin Blut reingepumpt, aber der Abfluss stimmt nicht mehr, dann nimmt der Druck zu und dann nimmt die Durchblutung letztendlich ab und es kann bis hin zum Absterben vom Darm führen, was dann dazu führt, dass der Patient wirklich schwer krank als Notfall auch nachts irgendwann ins Krankenhaus kommt und das natürlich versorgt haben will. Das sehen wir zum Glück sehr selten, kommt immer wieder vor. Aber das liegt daran, dass die Hausärzte hauptsächlich und die sich um ihre Patienten kümmern, sie zu uns schicken und sagen, pass auf, so einen Leistenbruch soll man nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Sie haben gesagt, das kann man zum Teil oder oft auch recht einfach wieder zurück in den Bauchraum schieben. Sollte man das als Patient selber machen oder sollte dann doch besser der Arzt daran?
Also meistens ist es so, dass im Liegen die Brüche wieder nach innen rutschen und das ist das, was die meisten Patienten uns auch erzählen. Morgens stehen sie auf, alles ist gut, einmal husten, bums, ist die Vorwölbung wieder da und wenn die ein bisschen zwickt und ziehende Schmerzen macht, dann macht der Mensch das automatisch, dass er das mit der Hand wieder ein bisschen zurückdrückt. Also da muss nicht immer der Arzt reponieren, nur sollte man dann einen Arzt aufsuchen, das ist meistens zunächst einmal der Hausarzt, der einfach einen aufklärt, was liegt da vor, um was geht es da. Um die Notfallsituation, wie wir es gerade eben angesprochen haben, zu vermeiden, sollte man diese Brüche eben doch allesamt auch operativ versorgen.
Wie sehen denn generell die Symptome aus? Sie haben schon gesagt, so eine Vorwölbung, auch der ein oder andere Schmerz. Wie erkenne ich denn selber, dass ich an so einem Bruch leide?
Also zum einen, wenn die Brüche schon gut sichtbar sind, dann merkt man das morgens beim Duschen oder vor dem Spiegel, hups, da ist so eine Vorwölbung, die gehört da nicht hin. Das kann aber auch sein, dass das überhaupt gar keine Symptome macht. Dann gibt es Symptome wie leichte ziehende, zum Teil brennende Schmerzen, manchmal nur unter körperlicher Belastung und man sieht noch gar nicht viel. Da muss man dann schon einen erfahrenen Arzt haben, der einem die Leiste untersucht, unter Umständen auch mal einen Ultraschall macht, um zu sagen, okay, da liegt ein Leistenbruch vor, der da dahinter liegt. Größere Brüche können Verdauungsbeschwerden machen. Wie schon gesagt, wenn der Darm drin ist, dann macht es manchmal eine chronische Obstipation. Da sollte man dann auf jeden Fall danach gucken lassen.
Wie sieht denn generell die Diagnostik eines Bruchs aus? Was muss man da als Arzt machen oder auch hier an der Kreisklinik Trostberg? Was wird da gemacht?
Also es ist verhältnismäßig einfach, wenn man eine Vorwölbung sieht, die man problemlos zurückdrängen kann, dann weiß man, okay, das ist klar. Bei den Leistenhernien, das ist ja so häufig in der Bundesrepublik Deutschland 200.000 Mal im Jahr, da gibt es also wahnsinnig viel Erfahrung bei jedem Chirurgen und so natürlich auch bei uns in der Kreisklinik, sodass man da nicht viel Diagnostik braucht. Am besten ist die Erfahrung des Arztes plus die manuelle Untersuchung und das tastet man meistens alles. Und sollte das vom Tasten her nicht eindeutig sein, dann ist es der Ultraschall, der einen da weiterführt.
Wie wichtig ist es denn, dass ich möglichst bald einen Arzt aufsuche? Im Extremfall kann es zum Notfall kommen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass diese Extremfälle nicht so oft vorkommen. Wenn ich das erste Mal so eine Auswölbung sehe, soll ich dann sofort zum Arzt laufen oder reicht es, wenn ich mir da noch ein bisschen Zeit lasse?
Also man muss nicht in Hektik verfallen, ja, das hängt aber immer ein bisschen davon ab, wie einmal der Mensch eingestellt ist, oh, ich habe da jetzt ein Problem, sollte man mal langsam danach gucken lassen. Sehr häufig schiebt man es dann auf die lange Bank. Aber auf der anderen Seite, wenn die Leistenbrüche oder Brüche überhaupt Beschwerden machen, dann will man die Beschwerden ja auch loswerden. Und ich sage mal, das ist so ein bisschen beschwerdeabhängig. Aus der persönlichen Erfahrung ist sehr häufig so, dass doch ein paar Wochen bis Monate vergehen, bis die Patienten dann auch sagen, ah, jetzt geht's doch nicht mehr, jetzt gehe ich zum Arzt. Solange nichts einklemmt, kann auch nichts passieren, außer dass halt die Schmerzen unter Umständen bleiben.
Muss ein Leistenbruch zwangsläufig immer operiert werden oder gibt es auch andere Möglichkeiten der Behandlung?
Also Leistenbrüche gibt es keine Alternative an Behandlung. Man hat viele Jahre, Jahrzehnte so Bruchbänder getragen, die führen allenfalls dazu, dass man halt permanent etwas zurückhält, aber ist keine Dauerlösung, weil natürlich da muss das immer umgeschnallt werden und so weiter. Leistenbrüche werden so grob seit 1780 operiert. Also der Herr Bassini hat es erfunden und erstmalig beschrieben. Und vor allen Dingen, er hat auch gleich 40 Patienten nachuntersucht und hat gesehen, letztendlich, wenn es operativ versorgt ist, das wesentlich bessere Outcome, nennen wir das, von den Patienten, als wenn die unbehandelt zum Notfall werden und dann unter Umständen wirklich die Menschen schwer krank werden können, dadurch, wenn irgendwas einklemmt und abstirbt.
Wenn Sie sagen, im 18. Jahrhundert sind Leistenhernien das erste Mal operiert worden, wie ist das damals gemacht worden?
Also sehr wahrscheinlich ist sogar noch früher operiert worden. Nur 1784 war die erste Publikation, also die man heute noch nachgucken kann. Aber wenn wir jetzt, so, sage ich mal, aus der Seefahrergeschichte weiß, auf jedem britischen Boot war immer Surgeon on Board dabei, weil es halt immer irgendwas passiert ist. Und man auch Instrumente, die schon sehr, sehr, sehr alt sind, gefunden hat, wie Messer, wie Ähnliches. Da muss man davon ausgehen, dass das auch schon sehr viel früher behandelt wurde. Was hat man gemacht? Man hat den Bruchring eingeschnitten, damit einfach das, was eingeklemmt ist, wirklich auch wieder zurück konnte. Das führte dann dazu, dass man manchmal auf die falsche Seite geschnitten hat. Da verläuft auch heute noch ein großes Blutgefäß. Das hat man dann in der Anatomie die sogenannte Corona Mortis genannt, weil es wurde tatsächlich nur der Bruchring aufgeschnitten, wurde das Blutgefäß mit verletzt, sind die Patienten zum Teil auch verblutet. Da kommt dieser Begriff her. Heute hat man das immer noch so, aber heutzutage verblutet kein Mensch mehr bei einer Leistenbruchoperation.
Also ich kann mir vorstellen, im Vergleich zu früher kann man heutzutage als Patient einer Leistenbruchoperation deutlich entspannter entgegenblicken, könnte ich mir vorstellen. Gibt es auch Leistenbrüche, die nie behandelt werden, weil sie schlicht und einfach auch nicht bemerkt werden vom Patienten? Oder sagen Sie, also einen Leistenbruch muss man eigentlich irgendwann mal merken?
Also auch da gilt die Erfahrung, die ich mittlerweile in 23 Berufsjahren so gesammelt habe. Es gibt Patienten, die spüren es nicht. Die haben ihren Leistenbruch, es passiert nie irgendwas. Die werden dann zum Teil monströs groß, ja, und sie geben keinerlei Beschwerden an und sind zum Teil auch tatsächlich, sind viele Leistenbrüche auch nicht behandelt worden und es ist nichts passiert. Man weiß aber nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist, dass doch irgendwas passiert ist. Angenehm, es nicht behandelt zu haben, ist es auf jeden Fall auch nicht.
Normalerweise ist es ja so, als erstes gehe ich zu meinem Hausarzt, wenn ich etwas bei mir feststelle. Der überweist mich dann an die Klinik. Wenn mich mein Hausarzt jetzt hierher an die Kreisklinik Trostberg überweist, was passiert dann als nächstes?
Als nächstes ist, dass man hier in der Sprechstunde auf mich trifft, weil ich mache so 90% der Sprechstunde selber. Und dann muss ich nachvollziehen, ist das alles richtig, was der Hausarzt festgestellt hat. Man muss natürlich bei so manchem unklaren Leistenschmerz auch immer noch, wir nennen das Differentialdiagnostik, denken. Es können Hüftleiden, wie jetzt Arthrose der Hüfte, genauso zu Leistenschmerzen führen, wie auch Bandscheibenprobleme oder so Kleingelenksarthrosen der Wirbelsäule, was ja sehr viele Menschen auch haben. Und da die Nerven immer aus der Wirbelsäule kommen, nach vorne zur Leiste ziehen, kann sein, dass es vorne wehtut, das Problem aber eigentlich an der Wirbelsäule ist. Das heißt, wenn ein Patient zu mir kommt, seine Schmerzen in der Leiste angibt und ich kann nichts feststellen, dann muss man auch die anderen Fachkollegen mit ins Boot nehmen, Orthopäden, Unfallchirurgen, die sich auch mit Hüfte und Wirbelsäule beschäftigen.
Dankeschön. Erst einmal der Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie in Trostberg, Dr. Joachim Däuble. Jetzt haben wir schon einiges erfahren über den Leistenbruch. In der kommenden halben Stunde geht es weiter. Da sprechen wir dann unter anderem über die möglichen Operationsmethoden hier an der Kreisklinik Trostberg. Außerdem sprechen wir auch noch über Narbenbrüche und über Nabelbrüche. Das Thema heute im Medizintalk, es geht um Hernien, also um Brüche, also Leistenbrüche, Narbenbrüche, Nabelbrüche und so weiter. Mein Name ist Christoph Grabner und mein Gast heute ist der Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie in Trostberg, Dr. Joachim Däuble. In der vergangenen halben Stunde haben wir schon gehört, dass Leistenbrüche eigentlich immer operiert werden müssen. Herr Dr. Däuble, an der Kreisklinik Trostberg werden ja auch viele, viele Leistenbrüche operiert. Welche Möglichkeiten habt ihr denn da hier?
Also es ist ein ganz breites Spektrum, wie man Leistenbrüche operieren kann. Wir haben uns hier auf einige, sage ich mal, Vorgehensweisen geeinigt, die wir dann auch sehr gut können. Wir machen nicht alles, was so auf dem Weltmarkt angeboten wird. Für uns ist wichtig, dass die richtige Operation der richtige Patient bekommt. Das nennt man Tailored Approach, also das angepasste Vorgehen. Ich würde zum Beispiel bei ganz jungen Menschen ganz ungern Kunststoffnetz implantieren, weil das halt dann noch 60, 70 Jahre im Körper ist. Ich würde ganz ungern bei, sage ich mal, ausgewachsenen Männern meistens kein Kunststoffnetz verwenden, weil ich weiß, dann kommt der Bruch auf jeden Fall wieder. Da muss man also schon mal eine kleine Unterscheidung treffen. Und dann unterscheiden wir zwischen den sogenannten minimalinvasiven Verfahren, also über den Bauchnabel mit der Fernsehkamera in den Bauch, dass man also von innen an die Leistenherne herangeht und mit Kunststoffnetz rekonstruiert, hingegen den konventionellen Verfahren, wo es eben über einen kleinen Schnitt von außen operiert wird.
Minimalinvasiv, Sie haben schon gesagt, ist wahrscheinlich die schonendste Methode für einen Patienten, heißt es zumindest immer, oder?
Naja, das Wort minimalinvasiv bedeutet natürlich, okay, da ist irgendwas minimalinvasiv, aber man macht, das darf man eben nicht verwechseln, aus einer einfachen Bauchdeckenoperation, wenn man von außen rangeht, einen Körperhöhleneingriff, weil man eben über die Körperhöhle geht. Da gibt es noch die Möglichkeit, wobei das schon zu viel im Detail ist, dass man zwar über den Bauchnabel, aber doch außerhalb des Bauchraumes bleibt. Das bleibt dann eine spezielle Technik, aber das Prinzip ist schon, dass man eigentlich zwar minimalinvasiv, aber doch einen sehr großen Aufwand mit Eröffnen einer Körperhöhle betreibt, im Vergleich jetzt zu einem konventionellen Verfahren mit einem kleinen Schnitt von außen.
Sie haben das Kunststoffnetz erwähnt. Wie muss man sich das vorstellen? Was passiert mit dem? Ich kann mir vorstellen, ihr legt es nicht einfach rein und macht es dann wieder zu, oder?
Na, so ähnlich ist es schon. Nein, wir haben Kunststoffnetze, habe ich Ihnen ja auch schon gezeigt, die sehen ganz, ganz harmlos aus. Diese Kunststoffnetze haben jetzt auch schon eine gewisse Karriere hinter sich, so ungefähr ja, 25, 30 Jahre sind sie in der Medizin drin und sind auch beforscht worden, weil nicht alle Kunststoffnetze gleich gut abgeschnitten haben. Da gab es extra in den Universitäten sogenannte ja, Biomaterialinstitute, die nachgeguckt haben, was passiert denn tatsächlich mit so einem Netz. Und dann hat man gelernt, dass unsere Kunststoffnetze am Anfang viel zu schwer, viel zu dicht gewebt waren. Das hatte zur Folge, dass die im Körper schrumpfen. Der Körper selbst nimmt die quasi mit seinen Bindegewebszellen und lässt sie schrumpfen wie eine Narbe. Und die modernen Netze heutzutage, die haben so einen großen Massenabstand, sind so leicht geworden, das hat man alles ausgetestet, dass die fast nicht mehr schrumpfen. Und das heißt, man kann die implantieren, es findet kaum eine Entzündungsreaktion irgendwas statt, sondern die Netze bleiben tatsächlich weitestgehend so liegen, wie wir sie implantieren. Und da bleiben sie dann auch und machen das, was sie machen sollen, dass die Bindegewebszellen einsprossen und die Leistenkanalhinterwand durch Netzunterstützung wieder stabil wird.
Gibt es da für Sie persönlich eine Operationsmethode, die Sie für sich bevorzugen, ganz besonders gern machen? Oder sagen Sie, das, wie Sie vorhin gesagt haben, hängt dann eben auch wieder vom Patienten ab?
Also besonders gerne operieren Chirurgen natürlich, einfach weil das unser Fach und unser Gebiet ist. Ich persönlich mache alle Methoden, die ich vorher schon genannt habe, und ich mache es dann gern, wenn das Verfahren zum Patienten und zum Operateur natürlich passt. Ich mache das in Minimalinvasive gerne, aber genauso das Konventionelle mit und ohne Kunststoffnetz, sondern es muss halt zum Patienten passen und dann muss das Ergebnis top sein und der Patient zufrieden und dann bin ich auch zufrieden.
Von wie vielen Operationen im Jahr sprechen wir denn hier da an der Kreisklinik Trostberg? Verfahrt ihr da auch so nach dem Motto, was wir besonders oft machen, das können wir auch besonders gut?
Na, da die Leistenhernien oder überhaupt die Hernienchirurgie wirklich alle Chirurgen in hoher Zahl eigentlich versorgen müssen, weil die Bevölkerung einfach so viele Hernien hat, kommen wir in der Größenordnung bei 300 Hernien im Jahr hier an. Also es gibt Tage, da haben wir 4, 5 Hernien hintereinander.
Das ist doch schon eine ganze Menge. Sprechen wir nochmal ganz kurz über dieses Netz. Für mich ist das irgendwie so abstrakt, weil ich es eben auch noch nie gesehen habe oder auch noch nie miterlebt habe. Kann so ein Netz auch reißen zum Beispiel?
Also grundsätzlich kann natürlich auch alles reißen, ja, weil der menschliche Körper, da kann ja auch irgendwas nachgeben. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings sehr gering. Denn es wird ja als Unterstützung eingebracht, also die Bauchdecke wird unterstützt, augmentiert. Das ist ja nicht allein nur das Netz, was irgendwas halten muss. Dazu kommen noch die Bindegewebszellen, die das alles festhalten, die Fibrozyten, sodass das eine sehr, sehr stabile Angelegenheit wird und wir ganz selten Netzversager sozusagen sehen.
Wie lange bleibt so ein Netz im Körper? Sie haben vorhin schon gesagt, am älteren Patienten, da verwenden Sie lieber ein Netz als einem jüngeren Patienten.
Ja, es bleibt, das Netz löst, also biologische Netze können sich schon auflösen, aber die wir in aller Regel als sogenanntes Kunststoffnetz implantieren, die bleiben zeitlebens. Die lösen sich nicht auf, ein Teil löst sich auf, aber die Matrix bleibt, um eben die Unterstützung auch zeitlebens zu haben. Wird sich es komplett auflösen, ist die Gefahr natürlich des Rezidives auch wieder gegeben.
Es ist ja doch ein Fremdkörper im Körper. Kann das auch mal Probleme bereiten?
Es gibt ganz selten, das darf man natürlich auch nicht verschweigen, schon auch mal Schwierigkeiten mit den Kunststoffnetzen, wenn ganz besonders empfindliche Patienten, die auf Nahtmaterial reagieren, die reagieren natürlich auch mal auf ein Kunststoffnetz im Sinne einer chronischen Entzündung, sodass die also tatsächlich Schmerzen haben, Schwierigkeiten haben im Kunststoffnetz, bis dorthin, dass man auch Netze wieder ausbauen muss. Aber das ist extrem selten. Der Großteil der Menschheit toleriert das Nahtmaterial, genauso wie das Netzmaterial, das ist ein Polypropylen und das möglichst monophil, sagen wir dazu, also nicht ein geflochtenes Material, das wird eigentlich bestens vertragen, so in der ganzen Medizin.
Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, eine Operation in der Leistengegend ist nicht ganz einfach, weil es sich um einen relativ komplizierten Bereich im Körper handelt. Wieso ist das so? Was ist da so kompliziert?
Das Komplizierte daran ist einfach der Aufbau der Bauchdecke mit verschiedenen Schichten, verschiedenen Muskeln. Dann möchte man zum Teil, wenn man es ohne Kunststoffnetz macht, erstmal körpereigenes Gewebe benutzen. Scholdeis hat es beschrieben mit einer sogenannten Fasziendoppelung. Wer es dann mal gelernt hat und weiß, wie es geht, ist es natürlich nicht kompliziert, aber man muss immer im Auge behalten, es muss so rekonstruiert sein, dass es auf der einen Seite stabil ist und auf der anderen Seite aber auch der Hoden weiterhin, also bei Männern, durchblutet ist, dass da nichts kaputt geht, der Hoden nicht abstirbt oder chronische Schmerzen entstehen. Da gibt es schon ein paar Dinge, auf die man aufpassen muss.
Ich habe gelesen, dass in der Leistengegend auch relativ viele Nerven zusammenlaufen, dass man da auch aufpassen muss. Ist das richtig?
Das ist richtig. Da verlaufen im OP-Gebiet drei Nerven, die man natürlich mit Vor- und Zunahme kennen muss und die man dann möglichst auch schont. Wir sind allerdings manchmal sehr liberal, dass man einen kleinen Hautnervenast, der quer durchs OP-Gebiet zieht, schon auch mal entfernen. Wir würden sagen, lieber ist ein kleines bisschen eine Taubheit da als ein chronischer Schmerz. Denn das kann auch passieren, weil ja Narbengewebe gebildet wird und wenn da der Nerv mit eingebaut ist, kann das mal Schwierigkeiten machen.
So manch einer hat ja auch Angst vor der Vollnarkose. Ich kenne da einige auch in meinem Bekanntenkreis, die das ganz, ganz ungern haben. Welche Narkosearten werden hier an der Kreisklinik Trostberg denn angeboten?
Also ich habe eher Angst vor der örtlichen Betäubung, weil man da eigentlich voll bewusst ist. Man kann Leistenbrüche in örtlicher Betäubung operieren, haben wir hier auch schon gemacht, ist aber für den Patienten kein großer Komfort, für den Operateur kein großer Komfort, wenn man immer nicht genau weiß, sitzt das alles, ist das wirklich betäubt. Also in örtlicher Betäubung eher nicht, es sei denn, er ist so viel Komorbiditäten, dass man keine andere Narkose wählen kann. Aber das ist meistens nicht der Fall. Wir machen sehr gerne in Allgemeinanästhesie, dass der Patient also wirklich auch schläft, nichts davon mitkriegt. Was man auch gut machen kann, ist sogenannte Spinalanästhesie, dass also nur die Körperregion betäubt wird. Das bieten wir hier in Trostberg alles an.
Was ist denn da bei den Patienten besonders beliebt? Gibt es da Patienten, die sagen, wir wollen lieber das oder wir wollen lieber das?
Besonders beliebt ist nichts mitkriegen. Das heißt also Allgemeinanästhesie, die sogenannte Vollnarkose. Allerdings, wir machen das mit der sogenannten Larynxmaske. Das heißt, die Patienten werden beatmet oder in der Atmung unterstützt, sind aber nicht tief relaxiert, dass sie nicht mehr selber atmen könnten, sondern das ist so sehr balanciertes Narkoseverfahren. fahren, mit dem Charme, dass die Patienten sehr rasch wieder aufwachen, sehr schnell auch wieder, sage ich mal, so wach sind, dass man viele Eingriffe auch ambulant machen kann, sie nach 2, 2,5 Stunden wieder nach Hause können.
Sprechen wir mal über die Zeit nach der Operation. Sie haben es jetzt schon angesprochen, stellenweise können die Patienten auch relativ schnell dann auch wieder nach Hause gehen. Wie muss man sich das vorstellen? Der wird operiert, wird aufgeweckt, dann darf er noch 1, 2 Stunden im Bett liegen und dann ab nach Hause.
Fast so kann man sich's vorstellen, ja. Also so, es hat sich im Laufe der letzten 20 Jahre eigentlich wahnsinnig viel entwickelt. Als ich angefangen habe, Anfang der 90er, da waren das alles stationäre Eingriffe, eine Woche Krankenhaus, bis der Faden gezogen war und so weiter. Dann kam ein bisschen Kostendruck auf der einen Seite, ein bisschen Technikverbesserung auf der anderen Seite, sodass die Krankenhausverweildauern kürzer geworden sind. Mittlerweile sind wir soweit, dass die Leistenbruch- oder auch Nabelbruchchirurgie eigentlich gefordert wird, dass man sie ambulant macht. Das heißt, Patienten werden vorbereitet, kommen morgens ins Krankenhaus, werden am gleichen Tag operiert und gehen am Nachmittag tatsächlich wieder nach Hause.
Was sollte man als Patient denn da beachten? Ich gehe mal davon aus, dass man nicht sofort zum Joggen gehen sollte, wenn es denn irgendwie gehen würde, vor lauter Schmerzen.
Nein, also auf was man aufpassen muss, ist klar, nicht schwer heben. Alles, was den Druck im Bauchinnenraum anhebt, ist, sage ich mal, potenziell gefährlich, dass es weh tut. Am Anfang tut es Husten, Niesen, Lachen auch weh. Das ist einfach so, weil die Muskeln ja an der Bauchdecke da ansetzen. Für uns ist immer wichtig, wirklich nicht schwer heben. Joggen, wenn die Fäden raus sind, das heißt also nach 2 Wochen kann man moderat auch wieder, ich sage immer mit geradeaus Sportarten anfangen und nach 4 Wochen kann man dann zunehmend auch wieder in seine normale sportliche Aktivität kommen.
Also es geht relativ schnell, dass man dann auch wieder mobil unterwegs ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie ist denn so der Erfolgsfaktor, sage ich jetzt mal, wie oft kommen denn Patienten danach wieder zu Ihnen mit erneut Problemen oder geht das praktisch gegen null?
Gefühlt geht es gegen null. Ich sehe alle Patienten, die wir hier ambulant operieren, immer am Folgetag, einfach nachzufragen, passt mit den Schmerzmedikamenten, passt es vom Lokalbefund, ist eine Schwellung da, ist ein Bluterguss da und so weiter. Und wir erleben Erstaunliches, manche, die nehmen keine einzige Schmerztablette und laufen hier rein, als ob nichts wäre. Und manche haben alle Schmerztabletten genommen, haben beide die gleiche Operation gehabt und denken, oh Gott, es tut weh ohne Ende. Das Schmerzempfinden ist ein ganz subjektives. Das ist jeder Mensch unterschiedlich und man muss den Menschen so, wie er kommt, ernst nehmen, annehmen und dann sagen, okay, wenn etwas zum Beispiel auch nach der OP, kann man nicht sagen, jeder muss nach 3 Stunden gehen. Wenn es nicht geht, auch schmerzbedingt nicht geht, dann darf er natürlich auch da bleiben. Das ist ganz klar. Ich sage mal, 95% gehen auch liebend gern wieder nach Hause.
Mit welchem Gefühl gehen denn Patienten in so eine Operation? Eine Leistenoperation ist für Ärzte heutzutage Routine, aber für einen Patienten natürlich nicht. Was haben Sie da so für Erfahrungen gemacht?
Für Ärzte ist es hoffentlich Routine, die sollten es oft genug gemacht haben. Für Patienten ist es natürlich noch keine so richtige Routine. Das gilt aber für alles, was man operativ oder Sorge vor Narkose und so weiter hat. Da erleben wir natürlich alles Mögliche von ganz, ah ja, das macht ihr schon, überhaupt kein Problem, bis hin zu ängstlichen Patienten. Da muss man sich natürlich dann drum kümmern, dass man auch die Ängste nehmen kann, dass man auch weiß, nach der OP, man kann aufstehen, es kann nichts passieren. Manche muss man ein bisschen an die Hand nehmen. Wir haben ganz toll unsere Schwestern, die in der Tagesklinik das machen, genauso wie die Schwestern auf Station, die einfach wissen, Patienten haben ihre Sorgen und Ängste und die muss man ernst nehmen und den Patienten durch diese Phase hindurch begleiten. In aller Regel schaffen es dann tatsächlich auch ganz Ängstliche, sogar auch einen ambulanten Eingriff mit uns zusammen zu machen.
Das hört sich doch schon mal sehr beruhigend an, falls ich mal an einem Leistenbruch leiden sollte. Sprechen wir mal über andere Brüche. Jetzt gibt es zum Beispiel, wie Sie vorhin schon gesagt haben, auch noch den Nabelbruch. Ich habe gelesen, die zweithäufigste Hernie der Bauchwand. Gefährlicher als der Leistenbruch?
Nein. Grundsätzlich sind diese Brüche alle gleich gefährlich. Es kommt darauf an, kann was einklemmen, wie groß ist das? Und wenn was einklemmt, ist es was Lebensbedrohliches. Also wenn jetzt nur Fett in Anführungszeichen einklemmt, ist nicht so dramatisch, wie wenn Dünndarm einklemmt, der halt relativ schnell schlecht durchblutet ist und man dann auch durchaus zur Notfallsituation kommen kann. Nabelbrüche an sich stören manche kosmetisch, weil da einfach so eine riesen Vorwölbung ist. Manche haben beim Lachen einfach dann auch Schmerzen um den Nabel herum. Das erlebt man bei den Leistenbrüchen manchmal ein bisschen anders. Insgesamt ist aber der Nabelbruch jetzt von der Versorgung her die deutlich harmlosere Variante, weil es wenig gibt, was man jetzt irgendwie kaputt machen kann im Vergleich zur Leiste, wo eben die ganzen Samenstränge bildet durch die Leiste durchlaufen.
Wieso ist es denn so, dass ausgerechnet im Bereich des Nabels Brüche häufig vorkommen? Ist der Nabel so eine Art Schwachstelle im Bauch?
Der Nabel ist auch eine Schwachstelle, denn zu Zeiten, als wir noch in der Gebärmutter waren, geht da eben die Nabelschnur durch. Das heißt, da hängt die ganze Ernährung, Durchblutung, Versorgung des Embryos dran. Und dann mit der Geburt und dem Abnabeln von der Nabelschnur muss diese Öffnung ja quasi vernarben und zuwachsen. Und bei manchen tut es das. Bei manchen tut es das nicht. Und so entsteht dann quasi der Nabelbruch. Bei manchen reißt es im Laufe des Lebens dann irgendwie wieder auf, vielleicht durch tatsächlich wieder genau das gleiche, schweres Heben, Übergewicht, größer geworden, sonst was. Und da muss man dann die Patienten auch ein bisschen rausfischen, die auf jeden Fall aufpassen müssen, die man schnell versorgen muss, und welche, die halt so ein kleines bisschen eine Mini-Fettvorwölbung haben, die wahrscheinlich da nie ein Problem haben, die muss man nicht zwingend versorgen. Grundsätzlich, der Symptome hat, sollte man auf jeden Fall versorgen, und der eine Gefahr des Einklemmens hat, auf jeden Fall auch.
Also eigentlich das gleiche Prinzip wie bei einem Leistenbruch. Ich gehe mal davon aus, dass ein Nabelbruch dann auch relativ häufig operiert werden muss, oder?
Der wird auch sehr häufig operiert, haben Sie vollkommen recht, ja.
Kommen wir kurz noch zum Narbenbruch, nicht zu verwechseln mit dem Nabelbruch, hört sich ja ziemlich ähnlich an. Was ist ein Narbenbruch?
Ein Narbenbruch muss man sich so vorstellen, wir eröffnen die Bauchhöhle für eine Operation am Dickdarm, Dünndarm, Magen, egal was, was halt nicht in der minimalinvasiven Methode geht, braucht man einen etwas größeren Schnitt am Bauch, um überhaupt in den Bauch reinzukommen. Am Ende der Operation wird dann sorgfältig wieder alles zugenäht, wie man so landläufig sagt. Und das Nahtmaterial selbst nimmt ja nur körpereigenes Gewebe und fixiert das Ganze wieder, dass es wieder fest zusammenwächst. Heilen muss es dann erstmal selbst. Also die Heilungskräfte kommen dann nicht von außen, sondern von innen. Und da ist das Problem, hat man jetzt herausgefunden, dass die Menschen, die Narbenhernien bekommen, eine Schwäche haben in ihrer sogenannten Kollagensynthese. Das bedeutet, das Material, was der Körper produziert, um eine Narbe oder wieder was zuheilen zu lassen, ist zu schwach ausgebildet, und damit entstehen solche Narbenbrüche, weil irgendwann ist das Nahtmaterial, hält dann nicht mehr, und dann kommt eben wieder Husten, Lachen, Niesen, schweres Heben, Bauchinnendruck erhöhen, und diese Brüche entstehen oder sind schon entstanden und werden dann im Lauf der Zeit größer, dann sieht man sie, dann kann da wieder was einklemmen, dann ist aber genau das gleiche Prinzip wie für alle anderen Hernien auch.
Hat das Ganze etwas mit dem Alter der Narbe zu tun? Also passiert sowas häufiger, wenn die Narbe erst ein halbes Jahr alt ist oder wenn es 10, 15, 20 Jahre alt ist?
An sich entsteht das Problem relativ schnell nach der Operation. Manchmal ist es auch so, dass wenn man jetzt zum Beispiel Dickdarm operiert, ja, dann hat man ja potenziell eine Kontamination, weil der Darm selber, auch wenn es gespült ist, ist nie 100% sauber. Da kann mal eine kleine Wundinfektion zu so einer Schwächung führen. Am häufigsten ist aber diese Kollagen-Biosynthese-Störung, und das ist gleich am Anfang. Die Wundheilung muss ja, sage ich mal, das erste halbe Jahr stattgefunden haben. Es passiert nicht der Narbenbruch, der erst 10 Jahre nach der OP entsteht, sondern der ist schon kurz nach der OP entstanden, aber vielleicht erst 10 Jahre später, dass er klinisch auffällig wird oder dass tatsächlich irgendwas zwickt. Das muss man so schon sagen.
Sprechen wir auch noch mal ganz kurz über die Operationsmethoden bei einem Narbenbruch bzw. bei einem Nabelbruch. Welche Möglichkeiten gibt es da hier an der Kreisklinik?
Grundsätzlich die gleichen Möglichkeiten, wie es für die Leistenhernenchirurgie gilt, also ohne Kunststoffnetz, mit Kunststoffnetz, endoskopisch, konventionell. Wir haben mittlerweile zum Glück sehr, sehr weit und hochentwickeltes Kunststoffnetzmaterial, sodass man auch heute nicht mehr die ganzen Bauchdeckschichten auseinanderdröseln muss, um zwischen die einzelnen Schichten Kunststoffnetz zu implantieren, sondern wir haben auch Netze, die Kontakt haben können mit mit dem Darm, sodass dort keine Verwachsungen entstehen oder Gefahr entsteht, dass irgendwas porös wird am Darm. Das macht das OP-Verfahren eigentlich viel leichter und hat auch das in der laparoskopischen Technik ermöglicht, dass man einfach von innen quasi das Kunststoffnetz auf die größere Öffnung drauf macht und es aber zu keinen Problemen mit dem Darm letztendlich kommt.
Fazit des heutigen Medizintalks: Brüche, Hernien sind nicht zwangsläufig gefährlich, können aber gefährlich sein, also am besten einfach mal einen Arzt drüber schauen lassen, oder?
Wenn einer denkt, er hat eine Hernie, dann hat er meistens auch eine, dann ist auf jeden Fall ratsam, sich beim Hausarzt vorzustellen, drauf gucken zu lassen. Und der Hausarzt hat auch viel Erfahrung. Er weiß, okay, hier muss der Chirurg das Ganze angucken und dann einfach in die Sprechstunde kommen, kann man das meiste klären. Und es ist nicht immer so, dass sofort operiert wird.
Das war's schon wieder, der Medizintalk für den Donnerstagabend. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem heutigen Gast, dem Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie in Trusberg, Dr. Joachim Däuble. Wenn Sie sich für das Thema Hernien noch mehr interessieren, wenn Sie diese ganze Sendung noch einmal nachhören wollen, dann ist es natürlich überhaupt kein Problem. Einfach auf die Homepage der Kliniken Südostbayern AG klicken und da dann im Bereich Downloads können Sie sich diese gesamte Sendung noch einmal anhören. Das war's von mir. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.